In der letzten Woche hat die Ukraine die massivsten Angriffe seit Kriegsbeginn verzeichnet. Herr Richter, wie verheerend ist das, was die Russen da gerade in der Ukraine machen?
Ja, die Russen versuchen vor allen Dingen die Verkehrsinfrastruktur zu treffen und die Rüstungsindustrie. Und wir sehen, natürlich gibt es in der ganzen Ukraine noch aus sowjetischen Zeiten eine erhebliche Rüstungsindustrie. Fast in allen großen Städten gibt es Firmen. Die Ukraine hat ja vor dem oder bis 2014 Rüstungsgüter exportiert. Sie waren in der Sowjetunion konnte man sagen, dass ein Drittel der Rüstungsindustrie der Sowjetunion in der Ukraine lag. Das ist das Erbe, auf dem sie natürlich jetzt aufbauen. Und umgekehrt sind das natürlich die Ziele, die Russland treffen will. Die Ukraine nimmt für sich in Anspruch, dass sie ungefähr die Hälfte der Rüstungsgüter, die benötigt werden im Krieg, mittlerweile selbst produziert. Und das sind vor allen Dingen die Angriffsziele.
Ist vielleicht auch ein Grund, der NATO zu zeigen, schaut mal, so nah kommen wir an eure Grenze ran?
Das glaube ich eher nicht. Ich meine, man ist sich wohl in Russland durchaus bewusst, dass man da sehr vorsichtig sein muss, dass man keine Grenzübertretungen macht, dass die Reaktionen natürlich harsch sein können. Deswegen gibt es immer noch Sicherheitsabstände. Aber eines ist klar, die Ukraine als Ganzes ist Kriegsgebiet und das geht eben bis zur Grenze Polens und damit auch zur Grenze der NATO.
Sind diese Angriffe jetzt auch vielleicht der Grund, weshalb US-Präsident Donald Trump gesagt hat, dass er wieder vermehrt Patriot-Systeme in die Ukraine liefern möchte?
Ja, ganz sicher spielt das eine Rolle. Ich meine, er hat ja seiner Enttäuschung Ausdruck gegeben, dass Putin bisher nicht auf seine Angebote oder seine Forderungen nach einem schnellen Waffenstillstand eingegangen ist, sondern eben weitere Bedingungen gestellt hat. Und insofern ist ihm auch wahrscheinlich klar geworden, dass die Patriot-Raketen, die für die Abwehr vor allen Dingen von ballistischen Raketen eine große Bedeutung haben, dass sie am Ende des Sommers möglicherweise ausgehen werden in der Ukraine. Die Angriffe haben zugenommen. Wir reden jetzt von bis zu 700 Drohnen und Raketen, die da in einer Angriffswelle auf die Ukraine niedergehen. Natürlich überwiegend Drohnen, die dazu dienen, die Luftverteidigung der Ukraine zu sättigen, also zu überfordern, während dann die danach abgeschossenen ballistischen Raketen, die ohnehin schwer abzuwehren sind, dann das Ziel treffen.
Ja, wenn Sie das bedenken, von wie viel Patriot-System gehen Sie aus, würde die USA bereit sein zu liefern? Und wie viele bräuchte die Ukraine tatsächlich, um sich effektiv zu verteidigen?
Ja, also die Ukraine hat bisher drei Systeme von Deutschland bekommen. Ein System bedeutet übrigens nicht eine Abschussrampe, sondern das ist eine gesamte Staffel von Patriot-Startgeräten und Raketen, die dann einen bestimmten Raum abdecken können. Und dieses System oder diese Staffeln, das sind bisher von Deutschland geliefert, drei, von den Amerikanern auch drei, von den Niederlanden und Deutschland gemeinsam dann nochmal eine. Also die Amerikaner überlegen jetzt, ob sie vielleicht noch mal eins bis zwei senden können. Gleichzeitig versucht Deutschland, also der Kanzler selbst, Trump nahezulegen, dass auch Deutschland solche Systeme kaufen könnte und dann also in den USA kaufen könnte und dann an die Ukraine übergibt. Das wäre wahrscheinlich eher im Sinne Trumps, der damit natürlich auch ein Geschäft macht. Aber insgesamt, sagt Zelensky, bräuchte er das Dreifache der Systeme, die bisher vorhanden sind.
Und wie schnell müsste die Ukraine diese Systeme geliefert bekommen, damit sie Russland tatsächlich auch etwas entgegensetzen können?
Ja, wir müssen davon ausgehen, dass die Vorräte vielleicht noch über den Sommer reichen, aber der Sommer hat ja nun begonnen und Ende August, Anfang September könnte es knapp werden. Also die Zeit, insofern aus ukrainischer Sicht, drängt natürlich, dass man diese Dinge dann auch liefert, damit die Luftabwehr weiterhin funktioniert. Wir sehen insgesamt ohnehin bei der Luftabwehr eine etwas niedrigere Abschussquote, als das zu Beginn der Luftangriffe war. Also wenn man das noch vergleicht mit 2023, 2024, so muss man jetzt feststellen, dass tatsächlich mehr Drohnen, aber vor allen Dingen auch Raketen durchdringen als während dieser Zeit. Das heißt, es werden mehr Ziele getroffen. Damit wird die Rüstungsindustrie der Ukraine auch erheblich geschädigt, aber auch die Verkehrsinfrastruktur.
Und wenn wir jetzt mal Richtung Offensivwaffen schauen, welche Offensivwaffen bräuchte die Ukraine denn aktuell?
Es sind jedenfalls die Großwaffensysteme, die im Gefecht verbundener Waffen eine große Rolle spielen. Das beginnt bei Kampfpanzern und Infanterie mit ihren Schützenpanzerwagen. Das geht weiter vor allen Dingen über die Artillerie, die natürlich die Kampfunterstützung sicherstellt, über große Entfernungen auch. Und das sind ganz andere Munitionsarten, die da benutzt werden. Es ist die Luftverteidigung. Wir haben ja vorhin über die Angriffe auf die Rüstungsindustrie gesprochen. An der Front sind es vor allen Dingen die Angriffe mit Lenkwaffen, mit Lenkbomben auch, die Russen mittlerweile in großer Zahl einsetzen, um bestimmte Dörfer, wo die Ukraine sich verteidigen, niederzukämpfen. Das heißt, hier sprechen wir dann von Luftverteidigung eher im oder der Truppenluftabwehr, die dann dazu da ist, auf kürzere Entfernungen zu wirken. Wir können auch feststellen, dass zum Beispiel die von Deutschland gelieferten Gepard-Panzer, die Deutschland selbst ausgemustert hat vor Jahren, dort eine sehr gute Rolle spielen in der Abwehr von Drohnen. Aber insgesamt sind das die Waffensysteme, die man eben braucht, um ein solches Gefecht verbundener Waffen zu führen. Dazu gehören natürlich auch die Pioniere mit ihren Minen oder auch den Minenräumen, wenn es mal um Gegenoffensiven oder Gegenangriffe geht. Also eine große Palette an Waffen, die da erforderlich sind, um solche Operationen, die ja als verbundene Operationen gelten, zu führen. Im Übrigen verweise ich darauf, dass die Operationen so gut sind, wie die Aufklärung gut ist und die Führung gut ist. Auch das sollte mit berücksichtigt werden. Es geht also auch um Information. Es geht um gezielte Führung, Sicherstellung der Kommunikation und die Präzision von Waffensystemen. Wenn es denn Langstreckensysteme sind, hängt natürlich auch sehr stark an der eigenen Technologie zum einen, aber auch an der zum Teil weltraumgestützten Aufklärung ab.
Was würden Sie denn sagen, wie realistisch es ist, wenn die Ukraine solche Waffen mehr geliefert bekommen, dass sie dann wieder in die Offensive kommen?
Das halte ich für ausgesprochen schwierig. Die Ukrainer haben ja versucht, im Jahr 2023 mit einer großen Zahl an westlichen Waffensystemen, die bis dahin geliefert worden waren, wir sprechen davon über 1500 gepanzerten Fahrzeugen alleine und Hunderten von Artilleriegeschützen. Sie haben damals eine Gegenoffensive versucht im Raum Saporischschja nach Süden, also Richtung Asowsches Meer, in der Hoffnung, man könne die Krim abschneiden von der Hauptkampflinie im Osten, im Donbass. Das ist nicht gelungen, obwohl 9 der 12 Angriffsbrigaden mit westlichen Waffen ausgerüstet waren. Dann hat man, nachdem diese Offensive misslungen ist, im Jahr darauf, also 2024, versucht, einen neuen Schwerpunkt zu bilden. Überraschend ist man da auf das Gebiet, auf das russische Gebiet im Kursk vorgedrungen. Aber auch diese Offensive, die im August letzten Jahres begann, ist dann am Ende des Jahres wieder ausgelaufen und dieses Jahr letztlich beendet worden. Und jetzt ist Russland dabei, eine Pufferzone genau dort einzurichten, von Kursk aus in das Gebiet, in das ukrainische Gebiet Sumy hinein, aber auch Kharkiv. Sodass ich im Moment nicht glaube, dass die Ukrainer in diesem Sommer noch in der Lage sind, eine größere Offensive zu fahren, weil die Kräfte, die sie da abgezogen haben in Richtung Kursk, haben natürlich im Donbass gefehlt. Und im Donbass bohren sich die Russen, ich würde fast sagen, meterweise vorwärts. Es geht langsam vorwärts, aber es geht eben vorwärts. Allerdings unter hohen Verlusten. Und er wird tatsächlich um jeden Quadratkilometer erbittert gekämpft. Das dauert also sehr lange. Wir sind immer noch nicht in einem Bewegungskrieg, sondern in einem Abnutzungskrieg. Es ist bisher beiden Seiten eigentlich nicht gelungen, einen wirklichen also einen Übergang zu finden in einen tatsächlichen Bewegungskrieg. Und ich kann mir im Moment aufgrund der militärischen Lage nicht vorstellen, dass die Ukrainer nochmal in der Lage sind, eine entscheidende operative Gegenoffensive zu führen. Das schließt ja taktische Gegenangriffe örtlich nicht aus. Das wird ja auch immer wieder versucht. Aber das ist im kleineren Maßstab nur an der Frontlinie möglich. Aber nicht eine große Gegenoffensive im Sinne von Rückgewinnung verlorener Räume. Das schließe ich im Moment aus. Und das bedeutet für die Ukraine, dass sie sich auf einen Kompromissfrieden am Ende einstellen muss. Die Frage ist eben, wann hört Russland auf? Wo sind die exakten, zumindest naheliegenden Kriegsziele aus meiner Russlands? Und das ist aus meiner Sicht die Gewinnung des gesamten Gebietes Donetsk. Aber ich denke, dass die russischen Kräfte Obwohl sie zunehmen und tatsächlich offensichtlich die Personalnot längst überwunden haben und weiteres Personal generieren, gleichwohl nicht stark genug sind, um jetzt größere Offensive im Blick auf die gesamte Ukraine zu führen. Dafür sind sie einfach nicht geeignet, um die Ukraine insgesamt unter Kontrolle zu bringen. Also es wird um die Gebiete gehen, die ich jetzt genannt habe.
Einige Experten gehen davon aus, dass es sinnvoll wäre, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen oder dass die USA den Ölpreis gegen Russland senken würden. Was sagen Sie dazu?
Die Sanktionen leiden vor allen Dingen daran, dass sie nicht global sind. Der globale Süden macht hier nicht mit. Er will sich nicht auf die Seite der früheren Kolonialmächte stellen. Er hat eigene Interessen. Er möchte die Lieferketten sicherstellen. Der globalisierte Handel ist einer der wesentlichen Eckpfeiler für den globalen Süden, für die großen Staaten des globalen Südens, um selbst wirtschaftlich und politisch aufzusteigen. Und deswegen will man sich aus all diesen Gründen nicht mit dem Westen hier solidarisieren. Die eigentliche Frage, die jetzt kommt aus amerikanischer oder europäischer Sicht, ist, will man so weit gehen, diese im Wesentlichen ja westlichen Sanktionen jetzt so auszuweiten, dass man die Staaten des globalen Südens mit Sekundärsanktionen bedroht. Dann geraten wir in einen Wirtschaftskrieg hinein, der dann sich immer mehr ausweitet und nicht nur den Westen und Russland betrifft, sondern eben dann auch den globalen Süden versucht mit einzubeziehen. Also noch einmal, der globale Süden wird sich versuchen, dem zu entziehen, aber es gibt auch natürlich ein Gefahrenmoment, dass man hier einen globalen Wirtschaftskrieg hervorruft, wenn man das jetzt mit Sekundärsanktionen versucht. Und das sind die Gründe, die eigentlich dafür sprechen, dass Sanktionen insgesamt nicht so wirken, wie der Westen das erhofft hatte. Natürlich, was das Öl angeht, das ist zweifellos sehr wichtig, weil die großen Einnahmen kommen aus dem Öl und Gas, also Staatseinnahmen in Russland kommen aus dem Öl- und Gasverkauf. Wenn man da den Preis senken könnte, wäre das sicherlich unangenehm aus russischer Sicht, aber würde sie nicht in die Knie zwingen, glaube ich, aber es wäre schon eine Einschränkung. Auf der anderen Seite sehen wir, dass in jüngster Zeit der Nahostkrieg dazu geführt hat, dass die Ölpreise sogar hochgegangen sind, wovon Russland sogar profitieren konnte. Also das sind die Probleme, die hinter dem Begriff Sanktionen stehen. Ein Königsweg, so nach dem Motto Sanktionen und Waffenlieferung werden es richten, wird es nicht geben, wenn Sie an die Waffenlieferung nochmal denken. In Europa hat man sich gerade darauf geeinigt, die eigene Verteidigung dann anzuheben mit doch großen finanziellen Anstrengungen. Ich denke mal an das 3,5% Ziel vom Bruttoinlandsprodukt. Aber wenn man dann die Kapazitäten der Rüstung, der europäischen Rüstungsindustrie dagegen hält, solche Waffen kann man nicht von der Stange kaufen. Die werden ja nicht auf Halde produziert, sondern nur nach Auftrag. Und das bedeutet, es dauert viele Jahre, bis das wirkt. Und deswegen sieht man auch, dass diese Strategie nicht diesen Erfolg haben konnte und ich glaube auch in naher Zukunft nicht haben wird, die man in sie gesetzt hat. Also man wird nicht darum herumkommen, das zu tun, was Trump ja auch schon begonnen hat, nämlich zu verhandeln.
Herr Richter, in den letzten Tagen ist immer wieder die Rede davon, dass Russland versucht, Brückenköpfe zu bauen. Was genau meint das und sehen Sie das auch so?
Also ich glaube nicht, dass man dabei ist, einen Brückenkopf zu bauen. Es ist ja so, dass ein Brückenkopf oder als Brückenkopf wird ja ein Gebiet bezeichnet, das man versucht durch eine See- oder Landung oder eine Flussüberquerung zu gewinnen, das auf der anderen Seite eines großen Hindernisses liegt, also hier eines Wasserhindernisses. Das wäre ein Brückenkopf. Also ein Brückenkopf wäre, wenn die Russen mit ihrer Flotte jetzt in Odessa landen würden oder wenn sie den Dnepr als Fluss oder Dnipro überschreiten würden. Was wir sehen können, dass die Kämpfe um diese Inselgruppe, die in der Flussmündung in Delta des Dnipro liegen, immer mehr zunehmen, dass dort auch die ukrainischen Kommandoaktionen zunehmen und dass Russland möglicherweise darauf reagiert, dass man versucht, also einzelne Inseln dort nochmal zu besetzen. Das ist denkbar, aber das sind ja kleinere Operationen, die man dann mit Sturmbooten oder so durchführen könnte. Ein wirklicher Brückenkopf würde ja bedeuten, man überquert den Fluss, sichert sich und verteidigt ein Stück Land auf der anderen Seite, also westlich des Dnipro, um von dort aus dann einen größeren Vorstoß zu machen, also in eine Offensive zu gehen. Dafür fehlen den Russen die Kräfte. Ich glaube eher, dass sie versuchen jetzt den Dnipro oder die Stellung am Dnipro östlich, am östlichen Ufer, zu verteidigen, die Verteidigung zu stärken, weil sie möglicherweise auch ukrainische Aktionen befürchten. Es gab immer mehr Kommandoaktionen der Ukrainer in der Vergangenheit, und dass sie sich bemühen, einen Teil dieser Inselgruppe vielleicht durch einzelne Gegenkommando-Operationen wieder in Besitz zu bekommen, das schließe ich nicht aus.
Es gibt ja Experten, die sagen, der größte Schutz, dass für die NATO, dass Russland uns nicht angreift oder das Bündnis eben nicht testet, ist der Sieg der Ukraine oder das lange Durchhalten der Ukraine. Teilen Sie diese Einstellung?
Also ich glaube, die Russen müssten schon Hasardeure sein, wenn sie das stärkste Militärbündnis dieser Erde angreifen würden. Wir haben ja hier eine ganz komische Konstellation. Man glaubt, man spricht sogar noch von einem möglichen Sieg im Falle der Ukraine, den ich für ausgeschlossen halte, militärisch jedenfalls. Und die Ukraine ist natürlich um ein Vielfaches schwächer als die NATO als Ganzes und glaubt dann gleichzeitig, die Russen, die in der Ukraine nicht wirklich vorankommen, um die Ukraine unter Kontrolle zu bekommen nach 3,5 Jahren, würden dann dieses Hasardeurspiel betreiben und die NATO angreifen. Die NATO, wenn Sie mal die konventionellen Kräfte der NATO mit denen Russlands vergleichen, ist um ein Vielfaches überlegen. Das gilt auch für die europäische NATO. Also selbst unter der Annahme, die USA würden nicht voll mitwirken, wären die Europäer überlegen. Es gibt natürlich auch im Rahmen der Abschreckung, in der europäischen Abschreckung, gewisse Lücken, die sind ja seit langem definiert worden. Hier geht es nicht so sehr um den Anfangswaffenbestand, der natürlich den Russen überlegen ist, sondern auch um die Frage der Durchhaltefähigkeit, also der Logistik, der Munitionsbevorratung. Wenn es um einen langen Abnutzungskrieg ginge, natürlich auch um die Personalfrage. Das ist klar, man braucht dann auch Reserven. Und es ginge natürlich auch um die Frage, gibt es einen langen Abnutzungskrieg aus der Luft? Die NATO-Luftwaffen sind der russischen Luftwaffe weit überlegen. Man wird sich also eher auf Raketen einstellen müssen aus russischer Sicht. Und das bedeutet, dass man die eigene Luftverteidigung stärken muss. Und man sieht ja, die Kriegserfahrungen aus der Ukraine deuten darauf hin, dass zum Beispiel die Bundeswehr ihre Drohnenabwehr dringend stärken muss, aber auch die Luftverteidigung gegen Raketen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Bundeswehr 3 ihrer 12 Staffeln von Patriot-Systemen abgegeben hat an die Ukraine. Die müssen nachbeschafft werden und es müsste eigentlich jetzt aufgestockt werden. Also das sind die Aufgaben. Deswegen sagte ich, die eigene Verteidigungsfähigkeit, zumindest die Ambition, hier viel mehr zu leisten als bisher, steht ein bisschen auch in Konkurrenz zu der Ukraine-Hilfe, denn die Rüstungsindustrie ist begrenzt und kann eben auch nur begrenzt beides bedienen. Also ich denke insgesamt, das hat ja der Generalsekretär Rutte, der NATO-Generalsekretär Rutte auch deutlich gesagt, wer immer die NATO angreift, sei es im Baltikum oder sonst irgendwo, würde eine vernichtende Antwort bekommen. Und da hat er natürlich völlig recht, aber das weiß man ja auch in Moskau. Es gibt deutliche Äußerungen von Putin, dass er das selbst auch für abwegig hält, die NATO anzugreifen.
Glauben Sie dann nicht, dass das Ende des Ukraine-Kriegs dazu führen könnte, dass Russland aufrüstet und sich quasi bereit macht für einen Konflikt gegen die NATO?
Ich denke schon, dass wenn der Ukraine-Krieg zu Ende geht, sich Russland stärker machen wird an diesen neuen Grenzlinien zur NATO. Also das tut, was sie im Moment noch nicht tun können, nämlich diese Infrastruktur, die im Moment erweitert wird, auch mit Truppen zu besetzen. Man wird sich aber insgesamt eher auf das besinnen, was ja auch die NATO im Kalten Krieg gemacht hat. Damals war die NATO konventionell überlegen und hat sich dann eher die Nuklearoption offen gehalten, um einen Angriff abzuwehren. Ich glaube, auch die Russen werden angesichts der konventionellen gesamten Unterlegenheit eher in Richtung Raketen und möglicherweise auch Betonung der Nuklearoption gehen. Auf der anderen Seite dürfen wir aber eines nicht vergessen. Wenn der Ukraine-Krieg morgen überraschend, was keiner im Moment wirklich sagen kann, überraschend enden würde, endet ja nicht die Bindung der russischen Truppen in der Ukraine. Aus Moskauer Sicht ist es ja wichtig, immer zu überlegen, ob in einer für die Ukraine günstigeren Lage nicht ein Revisionskrieg geführt wird, der versucht, die von Russland kontrollierten Gebiete zurückzugewinnen. Das heißt, die russischen Truppen werden zum großen Teil dort gebunden bleiben und das wahrscheinlich über Jahre hinaus, wenn dieser Konflikt tatsächlich eingefroren wird an der gegenwärtigen Frontlinie muss Russland mit einem solchen Revisionskrieg rechnen. Und das bedeutet auch, sie können nicht einfach alle Truppen abziehen und sie dann auf die NATO konzentrieren. Das macht strategisch also überhaupt keinen Sinn. Und würden sie das tatsächlich tun, dann würde die Ukraine natürlich vermutlich das tun, was ich jetzt gerade gesagt habe, die günstige Lage nutzen und Gebiete zurückgewinnen. Diese Bindung russischer Truppen wird in der Regel, die Langfristbindung russischer Truppen wird in der Regel bei den öffentlichen Diskussionen bisher nicht erwähnt. Und deswegen noch einmal, ich glaube, die NATO tut gut daran, die Abschreckung zu stärken, um dann erst überhaupt keine Überlegungen aufkommen zu lassen, dass es auch anders ginge. Aber man darf jetzt das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Die NATO ist gut gerüstet. Sie hat sich jetzt vorgenommen, da mehr zu tun, die Abschreckung zu stärken. Und das wäre für Russland ein existenzielles Risiko, wenn sie die NATO angreifen würde. Und das weiß man auch im Generalstab in Moskau.
Herr Richter, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.